sind der einzige Euro-Stablecoin aus Deutschland.
Wenn man schaut, 150 Milliarden Trading-Volumen innerhalb von 24 Stunden.
Vor Mika machte ein Euro-Stablecoin nicht wirklich Sinn.
USDT wird ja auch mal so ein bisschen gemutmaßt, wie gut sind die jetzt wirklich 1:1 gedeckt, ja, wie es immer sagen, wie gut sind die Audits dahinter.
Das heißt, wir müssen mindestens 30% in Cash halten, in Euro-Cash auf einem Reservekonto innerhalb der Europäischen Union. Nicht notwendigerweise, ich will jetzt keine böse Nachrede machen, da sollte man sehr mehr die Terms and Conditions durchlesen, was bei den anderen Stablecoins nicht notwendigerweise der Fall ist.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und es ist vielleicht jetzt gerade für uns beide, die das hier aufnehmen, total komisch. Aber ich sag schon mal, frohes neues Jahr. Ganz viel Glück, ganz viel Gesundheit. Und ich hoffe, ihr seid alle gut im neuen Jahr angekommen. Und auf das all eure Ziele und Wünsche in Erfüllung gehen. Die Daumen sind gedrückt. Mal sehen, was meine Ziele sind. Ich muss sie nochmal mir stecken in der Zwischenzeit. Wenn wir von heute reden, wenn wir in der Zukunft angekommen sind, wenn die Folge ausgestrahlt wird, dann bin ich schon gespannt, ob ich nicht vielleicht schon mit den ersten Dingen gebrochen habe. Ja, gute alter Manier. Also, heute habe ich mir einen Gast organisiert, der das Thema Stablecoins aus dem FF kennt. Und ich dachte mir, gerade dadurch, dass es ein deutsches Projekt ist und da sie noch sehr, sehr frisch am Markt sind, macht es total Sinn, einfach mal über das Thema Stablecoins zu sprechen. Stablecoins sind der Motor der Krypto, des Krypto-Ökosystems. Wir können heute da einfach mal so ein bisschen drüber diskutieren, wie baut man so ein Projekt auf. Man könnte eigentlich schon fast so ein bisschen süffisant sagen, mittlerweile gibt es Stablecoins wie Sand am Meer. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber wenn man schaut, es gibt über 150 Stablecoins weltweit. Die klar global dominierenden sind USDT und USDC, gerade wenn man sich auch die Trading-Volumen anschaut. Eben habe ich gerade gesagt, 150 Stück. Wenn man schaut, 150 Milliarden Trading-Volumen innerhalb von 24 Stunden, Stand heute, dann ist es natürlich eine immense Zahl. Und wenn man da nochmal weiter reinzoomt, sieht man halt auch einfach, dass USDT mit ganz, ganz weitem Abstand da ja einfach vorne an der Spitze ist. Und wie man jetzt so ein Projekt aufbaut und warum man jetzt noch einen neuen Stablecoin auf den Markt bringt, das frage ich heute den Alex Höppner von AllUnity. Hallo Alex, schön, dass du dabei bist.
Freut mich, dabei zu sein.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja, also war erstmal eben gerade komisch zu sagen Happy New Year, ja, obwohl wir noch gar nicht da sind, ja. Aber natürlich muss man ja so ein bisschen vorplanen und dementsprechend bist du der Erste, der jetzt im neuen Jahr 2026 hier ausgestrahlt wird von uns. Und erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Erzähl doch erstmal, wer du bist, was du machst und wie du vielleicht auch zu Krypto gekommen bist.
Ja, okay, wie viel Zeit hast du mitgebracht, ja? Alex Höppner, ich hab die Freude, AllUnity zu führen. Das ist ein Joint Venture von DWS Galaxy und Flow Traders und wir sind der einzige Euro-Stablecoin aus Deutschland. Das heißt, wir haben ein E-Geld-Institut gegründet, BaFin, reguliertes E-Geld-Institut, das ein Euro-E-Geld-Token, netto unterscheidet Stablecoin, kommen wir vielleicht nachher später drauf, also ein Euro-E-Geld-Token imitiert, Mika und Dora compliant, der dann als globales Zahlungsmittel eingesetzt werden soll. Wie bin ich zu Krypto gekommen? Hui, also ich bin Gamer, ja, Tabletop Rollenspiel, also Tabletop Rollenspiel, aber auch Miniaturen und natürlich Computerspiele. Und mein Lieblingsspiel ist damals gebust gegangen wegen sagen wir mal falscher Monetarisierung. Und dann habe ich mich in Gaming reingefräst und dann wollte ich den ersten regulierten Marktplatz für Handel von Ingame-Items von Computerspielen auf Blockchain-Basis bauen, 2013. Also das war so ein bisschen Animoca Brands und so ein paar andere machen.
Ja, genau.
Und 2013 war natürlich viel zu früh. Also wir haben viel Aufsehen erregt und das war auch super. Und dann habe ich auch meinen Job bei der Deutschen Börse an den Nagel gehangen. Und habe es da versucht, aber es war halt zu früh und es hat halt nicht geklappt. Aber November 13 bin ich also down the rabbit hole, ja, und natürlich wie so viele, ja, Februar 14 habe ich gedacht, oh, ich müsste mal einfach 10.000 Euro in Bitcoin investieren und yes, what, habe ich es gemacht? Nein, ja, aber anyway, ich hätte die auch nicht bis 100.000 behalten.
Ja.
Aber so bin ich.
Das ist ja der Klassiker, ne? Ja, das ist der Klassiker. So, wenn Leute sagen, oh, ich bin schon seit 2014 im Space und ja. So, ja. Und dann denke ich mir immer so, ja, okay, aber dann hast du ja anscheinend auch nicht so gehandelt, ja. Wie du immer erzählst, ja. Sonst würdest du wahrscheinlich schon woanders sein.
Also ich habe gut gekauft. Ich glaube, mein erster Einstieg war dann bei 2,5 oder so. Also trotzdem nicht schlecht, ich will nicht meckern, ja. Aber natürlich nicht bei 7 Dollar oder was es damals, ja, ja, $11 oder was es damals stand, ja. Und ich bin aber ein Markets-Guy, wenn du so willst, ja. Mich interessieren Märkte. Und wenn du siehst, dass in ganz vielen Märkten eigentlich, weil du das Double-Spending-Thema, digitales Double-Spending nicht im Griff hattest vor Blockchain, ja, dass du unheimlich viele Absicherungsmechanismen institutionalisiert. Und wenn du dir das mal verinnerlichst, dann weißt du, dass durch die Technologie unglaublich viel auf einmal vereinfacht wird, effizienter wird. Und das heißt, die Investitionen da rein werden einfacher. Das bedeutet, du kannst die klassischen Player challengen. Aber eben der Regulator reguliert nicht Technologie, sondern Funktion. Und das wurde am Anfang vielfach falsch gemacht. Nur weil ich es technisch kann, heißt es nicht, dass es regulatorisch darf. Und ich sag mal, jetzt haben wir in Europa mit Mika den regulatorischen Rahmen, dass du alles darfst. Kannst. Und das machen wir jetzt zumindest mal Startpunkt Stablecoin.
Mhm. Das heißt, du hast auch einen Finance-Background höchst so weit raus und warst ja dann unter anderem auch bei der Börse Stuttgart und hast dort auch schon Börse Stuttgart Digital, also die Krypto-Sparte mit ausgebaut. Das heißt, was waren so da deine Milestones und deine Tätigkeit, die du dort hattest?
Also erstmal, ich bin gar kein Finance-Guy.
Nee, okay, ich dachte jetzt durch Deutsche Börse.
Lustigerweise, ich wollte eigentlich nie in der Finanzindustrie arbeiten, weil ganz ehrlich, ich fand das ziemlich langweilig.
Ja. Hat ja geklappt.
Hat super geklappt. Ja. Ich habe Produktionsmanagement gelernt, das vielleicht andere total langweilig. Ja, und tatsächlich, die Firma, für die ich gearbeitet habe, wurde von der Deutschen Börse gekauft und so bin ich zur Deutschen Börse gekommen. Da war ich dann in verschiedenen Funktionen, Führungsfunktionen im Kassamarkt, bei den Derivaten, im Clearing, dann in der IT und dann auch im Vertrieb. Und dann hatte ich eben meine Gaming-Idee. Und wie du sagst, dann bin ich halt nach der Gaming-Idee, bin ich zur Börse Stuttgart, erstmal verantwortlich für Technologie, dann bin ich dann verantwortlich geworden in der Börse und dann auch gesamtverantwortlich in der Euwax, im Public Listed Broker. Und in meiner Zeit haben Uli und ich dann den Bison gebaut, ja, haben die Kollegen aus Slowenien reingeholt, haben den Bison gebaut, ich habe dann den Peter Großkopf geholt und mit Dirk Sturz und Peter und später mit Max Wallenberg haben wir noch die BSDex gebaut und dann auch das Custody-Business aufgebaut. Weil ich glaube, ultimativ brauchst du halt diese Brückenfunktion zwischen der klassischen Welt und der Token-Welt, so will ich es mal nennen. Ja, ich will bewusst nicht Krypto sagen, weil dann schmeißen Leute alles zusammen, ich sag mal, zwischen der Tokenized World. Ja. Und das, wenn du das ins wirklich globale Business heben willst, dann musst du das aus einer Tier-1-Jurisdiction machen. Ja. Also nichts gegen kleinere Länder, aber wenn du wirklich in den globalen Zahlungsverkehr maßgeblich einsteigen willst, dann kannst du das nun mal nicht mit einer Lizenz aus Guernsey machen und nichts gegen die Norwegen in Guernsey. Aber so funktioniert das einfach nicht. Ja, und deswegen musst du das aus einer Tier-1-Jurisdiction machen. Ich habe das versucht, in weiten Teilen in Stuttgart schon zu bauen. Davon sind mir Teile gelungen, Teile nicht gelungen. Nach Stuttgart bin ich dann ja zu BitMEX, die sich so ein bisschen in Schwierigkeiten manövriert hat. Nicht ganz so schlimm zum Glück wie FTX, aber so ein bisschen mit FTC und FinCEN. Hab da dann geholfen, hab das Ganze dann nochmal versucht, als wir Anfang 22 die Vonderheit Bank kaufen wollten. Ja, so eine vollregulierte deutsche Bank. Das hat leider nicht so funktioniert, da wäre ein eigenes Kapitel, weil leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich 23 versucht, das Ganze mit externen Funding nochmal zu machen. Also eine Brückenbanking-Infrastruktur zwischen den klassischen Playern und der Tokenwelt zu bauen. Und 23 war aber ein fürchterliches Jahr für Finanzen. Also war ganz schlimm, ja. Aber drei potenzielle Shareholder in die Idee, ja, waren eben DWS, Galaxy und Flow Traders, die ich aus diversen vorigen Aktivitäten kannte. Und die haben gesagt, Mensch, Alex, Teil deiner Idee ist doch Stablecoin, fang doch mal mit dem Stablecoin an. Und wenn das funktioniert, dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ja. Und ja, fast forward, here we are.
Ja, krass. Also es ist auf jeden Fall, vielleicht sind ja alle guten Dinge dann drei, ja, in dem Fall, ja, wenn du so möchtest. Ist natürlich spannend. Also du bist schon echt lange dabei. Ich glaube, du hast auch schon viel gesehen. Ich glaube, wir könnten auch ein Deep Dive mal zwischen den Zeilen so machen, was so im Kryptomarkt abgeht. Aber ich glaube, da würden wir zu weit abdriften. Lass uns mal über Allunity sprechen. Wie kam es jetzt dazu? Also du hast eben schon mal angerissen. Es war so eine Teilidee der vorherigen Idee. Aber warum habt ihr jetzt gesagt, okay, komm, wir begreifen da mit einem vollregulierten Stablecoin aus Europa heraus an? Da gibt es ja auch schon andere Initiativen, muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Da muss man ja schon so ein bisschen Cojones, um es jetzt mal platt zu sagen, haben und auch ein gutes Backing, dass man das Projekt jetzt wirklich stabil auf die Beine stellt und da richtig Gas gibt. Ne? Also was ist so euer, sagen wir mal, der Antritt von Allunity? Was habt ihr gesehen, was andere eventuell nicht haben und wo geht die Reise da aus eurer Sicht hin?
Ja, also auf deinen Kommentar, ich scheine ja sowieso so ein bisschen der Typ für die ist immer anspruchsvollen Fälle zu sein, ja, oder erst die Sachen durchzupassen. Also ich glaube, nehmen wir mal die Punkte auf, den Punkt, auf den du gesagt hast, es gibt ja schon Player am Markt, ja. So. Vor Mika machte ein Euro-Stablecoin nicht wirklich Sinn. Weil, wie du gesagt hast, wer sind die Platzhirsche? Das sind Tether und Circle. Wie sind die zu Platzhirschen geworden? Und jetzt gehen wir mal nicht auf wirklich die Historie von Tether ganz am Anfang zurück. Lassen wir das mal an außen vor, ja? Sondern sagen wir mal, wesentlich hast du Stablecoins benutzt, A, für den Geldtransfer zwischen Exchanges. Wo sind die großen Krypto-Exchanges gewesen? Naja, die sind in Asien gewesen. Und wo sind die großen Volumina? Die sind nicht auf Spot, sondern auf Derivate. Wo sitzen die Derivate-Exchanges in Asien? Wie zahlst du in Asien mit US-Dollar? Ja? So, also das ist relativ einfach, warum der US-Dollar-Stablecoin die Nummer eins war. Ja, weil, ja, du hast europäischer Flow und die meisten Exchanges, war bei BitMEX nicht anders, aber bei den anderen Exchanges hat so um die 20% European Flow. Also es würde schon ein Raum da sein für einen Euro-Stablecoin. Aber die Weltwährung ist nun mal der US-Dollar. Ja, wenn der Tradingmarkt in Asien stattfindet, dann ist der nicht Euro-denominiert, sondern ist der eben US-Dollar-denominiert. So. Und wie gesagt, vor Mika gab es auch nicht irgendwie wirklich einen Grund, das irgendwie zu ändern. So, jetzt haben wir die Mika und die Mika regelt sehr viel oder kann sehr viel regeln und gibt eben einen stabilen Rahmen, unter anderem eben auch für Stablecoins, für wesentlich mehr, aber eben auch für Stablecoins. Und es regelt auch, wie diese Stablecoins abgesichert werden müssen und es regelt auch deinen Anspruch auf Rückzahlung. Was bei den anderen existierenden Stablecoins nicht notwendigerweise, ich will jetzt keine böse Nachrede machen, da sollte man sehr mehr mal die Terms and Conditions durchlesen, was bei den anderen Stablecoins nicht notwendigerweise der Fall ist. So, das heißt, du hast auf einmal einen rechtlichen Rahmen, der es dir erlaubt, einen Stablecoin zu emittieren, zu handhaben, der ein anderes Risikoprofil hat. Ja. Das bedeutet, weißt du, wenn du und ich traden, dann können wir das machen mit jedem Stablecoin, den es da draußen gibt, weißt du, mit ein bisschen Privatvermögen kannst du das machen, wenn es schief geht, aber halt nicht gehabt. Wenn du aber ein global operierendes Corporate bist, gegebenenfalls sogar noch im lizenzierten Umfeld, dann kannst du das eben nicht.
Genau.
Und dann brauchst du ein normalisiertes Transaktionsgut, was der Stablecoin ist, der diese wesentlichen Absicherungsmechanismen beinhaltet. Und die Amerikaner mit Genius, und das ist ja nicht mal ein Payment Act, haben ja gerade erst nachgezogen. Das heißt, Mika, sehen wir, ist auch weltweit eigentlich eine Blaupause und die meisten anderen regulatorischen Regime lehnen sich an. Das ist mal der erste Punkt. Die existierenden Stablecoins und auch die europäischen hatten so gesehen, wenn du willst, einen kleinen zeitlichen Vorsprung, weil sie halt schon am Markt sind, aber sie haben keinen wirklichen Volumenvorsprung, weil Euro-Stablecoins einfach keine Rolle vorher gespielt haben. Und wir sehen ja auch, naja, wesentliches Volumen hat Circle und danach kommt eigentlich nichts.
Ja,
genau. Das ist ein bisschen Trading-Volumen, ja, aber ja. Und im Payment-Bereich ist es im Wesentlichen gar nichts. Jetzt gehen wir mal auf die Use Cases kurz ein. Also wenn ich Krypto-Trading für Retail anbieten will und brauche dafür ein Stablecoin als Collateral oder Margin Currency, ja, und der Zielmarkt sind du und ich, dann ist es vielleicht sogar egal, wo die Lizenz ist. Und es ist vielleicht sogar egal, ob die Firma überhaupt lizenziert ist, siehe Tether. Ja, ist dann schon wesentlich wichtiger, wie groß, wie verbreitet und wie viel Trust habe ich aufgebaut, mal jenseits der Lizenz. Wenn ich aber in den globalen Zahlungsverkehr für die Realwirtschaft einsteigen will, da spielt das sehr wohl eine große Rolle. Und ich weiß natürlich, an sich dürfte es kein Goldplating, so nennt man das ja, wenn man gleiches Regelwerk hat, aber ein Regulator hat einen besseren Ruf als ein anderer. Also eigentlich dürfte es, gerade wenn du in einen Wirtschaftsraum wie die Europäische Union gehst, kein Goldplating geben. Es ist aber nun mal ein Unterschied. Und wenn du ein global operierendes Corporate hast, dann wird das Schwierigkeiten haben, und das, man möge es mir nachsehen, wenn ich das jetzt als Beispiel mache, ja, dass so eine Firma mit einem Zahlungsdienstleister zusammenarbeitet, der aus Zypern kommt, der im Wesentlichen eigentlich die Wettwirtschaft als Kunde hat. Ja, das heißt, die existierenden Stablecoins kommen eher aus den Jurisdiktionen, die schneller bereit waren, das Thema anzunehmen, ja, aber nicht notwendigerweise die Power haben, sicherzustellen, dass das eben auch global umgesetzt werden kann. So will ich es mal höflich formulieren. Und deswegen war für uns klar, wenn wir das machen wollen, wer ist unser Zielmarkt? Was ist unser Zielmarkt? Wer sind unsere Zielkunden? Und was bedeutet das für den Sitz der Firma? Und wenn wir wirklich sagen wollen, dass unser E-Geld-Token, unser Stablecoin, die vierte Säule des Zahlungsverkehrs in Europa sein soll, also neben Zentralbankgeld, Giralgeld, Kommerzialbankgeld, E-Geld, sind wie die tokenisierte Form des E-Gelds, dann geht das nur in einer Tier-1-Jurisdiction. Da gibt's halt, sagen wir mal, ein paar, die man wählen kann. Und idealerweise wählen wir eine aus, die eine entsprechende Reputation hat, wo auch jeder sofort sagen kann, ja, okay, mit den Jungs können wir zusammenarbeiten auf globaler Ebene. Und dafür haben wir uns in Deutschland entschieden.
Ja, genau. Ihr sitzt dann auch in Frankfurt quasi mitten im System sozusagen. Das heißt, höre ich da an der Stelle raus, um das jetzt nochmal ein bisschen klarer darzustellen, ihr seid nicht für den B2C-Use-Case, sondern eher für den B2B-Use-Case? Oder wie können wir das verstehen?
Also ich glaube, das ist eine, wie sagt man das? Das ist eine Reise, sagt man ja immer so schön. Das ist eine Journey. Ich glaube jetzt erstmal, wenn du mal Retail oder B2C dir anguckst, müssen wir jetzt unbedingt Stablecoins benutzen, um den nächsten Starbucks-Kaffee zu bezahlen in Deutschland? I doubt it. Ja, für den Merchant macht das sehr wohl einen Unterschied. Die Preise sind ja doch noch bis zu ein paar Prozent. Ja. Und nein, die meisten Geschäfte da draußen haben nicht eine Marge von 80%. Also für die machen 1 oder 2% mehr Profitabilität echt was aus. Aber sagen wir mal, für uns als Nutzer, ja, ist der Nutzen nicht so richtig erkennbar. Wenn ich ein global operierendes Unternehmen bin, ja, dann ist der Zahlungsverkehr, je nachdem, wo ich ihn hinmache, ist schon nochmal, ich sag mal, mein Account untertägig passieren, kann aber auch 3-4 Tage unterwegs sein. Oder kann die Gebühr auch schon mal auf 3-5% gehen. Ja. Und da ist ein echter Mehrwert. Deswegen ist der Startpunkt für uns ganz klar Institutional Business und ganz klar Cross-Border Institutional Business für die Realwirtschaft. Und wenn ich sage Cross-Border, meint das nicht Deutschland nach Frankreich, sondern Europäische Union raus oder in die Europäische Union rein. Und da ist zum Beispiel auf der Fiat-Seite haben wir täglich rund 600 Milliarden, ja, in and out, die gemanagt werden über die klassischen Zahlungswege. Und da wollen wir rein und davon wollen wir einen Teil über unseren E-Geld-Token abwickeln. Mhm.
Da gibt's ja jetzt auch so Initiativen. Sviat habe ich jetzt in Frankfurt viel gehört im Kontext, wenn man dort mit Bankern in Institutionellen gesprochen hat. Wie grenzt ihr euch dagegen ab? Also die haben ja wahrscheinlich eine eigene Infrastruktur, die solche internen Transaktionen von einer Jurisdiction, also von einem Land ins nächste Land möglich machen. Wie grenzt ihr euch davon wiederum ab? Weil ich meine, das muss man jetzt mal so ein bisschen einordnen. Was gibt's da gerade so alles an Initiativen in diesem Umfeld? Und wo kann man wirklich jetzt ein Verständnis dafür bekommen? Wer setzt sich da durch und was sind so die Parameter, warum man sich durchsetzen könnte? Ja, so. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen für die Zuhörerinnen und Zuhörer an der Stelle.
Ja. Also in einer, sagen wir mal so, wir gehen nochmal ganz kurz auf die Welt zurück, auf die Fiat-Welt, also die klassische, wo wir heute bezahlen. Je nachdem, was wir für Anwendungsfälle haben, gibt es Zentralbankgeld, Giralgeld, das ist also ein kontengebundenes Geld, es kommt das Kommerzialbankgeld und es gibt das E-Geld. Ja, und E-Geld ist PayPal, wenn wir digital bezahlen. Es ist ja, wir glauben, wir bezahlen digital, aber am Schluss wird ja immer noch eine Geldnote hin und her bewegen. Oder Verpflichtungen hin und her bewegt. Jetzt tokenisieren wir diese ganzen Formen, ja. Und deswegen werden die Personen erstmal nicht böse oder gut, sondern einfach, jetzt haben wir die tokenisierte Form und die ermöglicht uns, Effizienzen zu heben und Geschwindigkeit aufzunehmen und damit günstiger zu werden. Wenn wir jetzt mal auf die verschiedenen Tokens, die im weitesten Sinne Stablecoins genannt werden, was nicht ganz richtig ist, weil bei E-Geld-Token ist es wirklich Cash, was wir haben. Es sind Euro und nicht Krypto, ganz wichtig. Ja, dann liegt es natürlich nahe, dass die jeweiligen Banken, wie jetzt auch angekündigt durchs nächste Konsortium, ihren eigenen E-Geld-Token rausbringen. In einer idealen Welt würden alle Finanzplayer oder alle Unternehmen in Europa zusammenkommen und sich auf einen verständigen. Ja, jetzt ist es ja so, dass die meisten Finanzinstitute sich eher Konkurrenten sind als denn Freunde. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass das funktioniert. Und jetzt ist es so, der große Vorteil des E-Gelds ist ja, oder des E-Geld-Token ist, dass er, vielleicht hast du schon mal gehört, Programmable Money ist. Das heißt, es ist programmierbar. Wir fangen mit einer Bezahlfunktion an. Da ist ja nichts drauf programmiert, außer die Fähigkeit zu bezahlen. Aber dann kann ich natürlich noch erweitern. Ich kann erweitern um Zustände, ich kann erweitern um bestimmte Prozessschritte, ich kann erweitern um Dokumentation oder vielleicht auch Dokumentation, dass bestimmte Dinge erfolgt sind. So, das heißt, wir sind erstmal nur am Anfang. Jetzt gehen wir es mal kurz durch. Es ist natürlich grundsätzlich, würde man sagen, ja klar, Bank Y, super Idee, ich mache das selber. Ja, dann biete ich das meinen Kunden an. Jetzt spielen wir das mal durch. Der große Nutzen ist, dass du Cross-Border bezahlen kannst. Das heißt, du bist vielleicht ein global organisiertes Unternehmen, du hast Dienstleister, du hast Subfirmen, du hast vielleicht Supplier und du hast vielleicht Kunden. Du willst jetzt einen Zahlungsverkehr auslösen. Jetzt ist aber jede dieser Firmen bei einer anderen Bank. Und jede Bank hat ihren eigenen Coin. Und innerhalb des Regelwerks erlaubt dir das Regelwerk eine bestimmte Handhabung des Coins, was die Sicherheiten angeht. Und jetzt ist vielleicht jede Bank auch eine andere Bilanzsumme. Und damit hat natürlich die Assets, die sie herausgeben, ein anderes Risikogewicht. Und damit hat jeder Token vielleicht irgendwann auch ein eigenes Rating. Und das ist nicht gleich. Und auf einmal als Unternehmen, das bisher effizient, vielleicht auch teuer, aber effizient bezahlen kann, muss ich auf einmal jemanden haben, der mir hilft, diese ganzen verschiedenen Token gegeneinander zu matchen, die alle ein anderes Risikoprofil haben. Und ich will dir einfach nur bezahlen. Ja. Was ist die Abgrenzung? Ist, wir sind neutral. Wir sind nicht an eine Bank gebunden. Wir sind nicht einem Konkurrent. Mit uns kann jeder arbeiten. Und von daher glauben wir, diese Neutralität ist eine Abgrenzung. Ich bin davon überzeugt, wir werden noch mehr Bank-Issued Stablecoins sehen. Das mag auch im eigenen Ökosystem Sinn machen.
Ja.
Zweifle aber, dass bestimmte Banken Stablecoins ihrer Konkurrenz akzeptieren werden. Und das bedeutet, sie werden wahrscheinlich einen Deposit-Token für das eigene Ökosystem haben, aber sich auf einen neutralen Token verständigen, wenn es darüber hinausgeht. Und ich glaube, da haben wir perfekte Chancen.
Ich habe tatsächlich jetzt gesehen, wo du das gerade ansprichst, es werden noch mehr Stablecoin-Initiativen rauskommen. Ich habe es mir nicht im Detail durchgelesen, deswegen nagelt mich jetzt wirklich nicht auf die Kleinigkeiten fest. Aber ich hatte gesehen, der Jan-Olli Sell, der bei Coinbase war als Managing Director, den hatte ich jetzt vor kurzem in Berlin getroffen auf dem Bitwavo-Event. Und da war es tatsächlich so, dass er meinte, dass er auch was Neues macht, wollte damit noch nicht so richtig raus. Ich habe aber den Buschfunk so ein bisschen schon durchstöbert gehabt, durch mein Netzwerk, und hatte halt mitbekommen, da ist auch ein Stablecoin-Projekt irgendwo in der Schublade. Und die machen da auch was. Ich weiß nicht, mit wem und was und wo, müssen wir nochmal genauer anschauen. Aber da sieht man, ne, es gibt immer mehr Player, die da in diesen Markt rein wollen. Warum auch? Ja, es ist halt ein riesiges Volumen da draußen und ein riesiges Potenzial. Und es ist auf jeden Fall ein spannender Markt. Also auch mit allen Banken, mit denen ich gesprochen habe, und allen institutionellen, die haben sich ja schon gefreut, wenn sie von T2 auf T1 gekommen sind. Ja, also Transaktionen von 2 Tagen auf 1 Tag runterzubringen, ist ja natürlich auch schon in der Bankenwelt ein Quantensprung, ja, 50% quasi schneller zu sein. Und ich glaube jetzt, demnächst spricht man eher so über, weiß ich nicht, S plus 5 oder so, ja, Sekunden, ja, in dem Bereich irgendwo. Also das ist so die Entwicklung, die so dieses globale Finanzsystem nehmen wird. Und immer mehr wollen halt schneller, effizienter und zum Vorteil ihrer Kunden handeln und auch ein bisschen sich abgrenzen von anderen Mitbewerbern. Ja, das ist ja quasi auch der Edge, den Vorteil, den man sich aufbauen möchte. Deswegen, ich finde es massiv spannend, und ich stelle mir da aber auch immer die Frage als, sagen wir mal, Laie von außen, USDT wird ja auch mal so ein bisschen gemutmaßt, wie gut sind die jetzt wirklich 1:1 gedeckt, ja, wie es immer sagen, wie gut sind die Audits dahinter. Ich glaube, in den Staaten ist es jetzt auch so, dass sie US-Dollar Anleihen kaufen müssen, um weiter im US-Markt zu operieren. Das ist natürlich total smart, ja, weil wenn die Volumina hoch sind und sie dann dementsprechend US-Dollar-Anleihen immer mehr kaufen müssen, ist das natürlich auch gut für den für die USA. Wie sieht das mit eurer Besicherung aus? Wie gut kann man das nachvollziehen? Wie gut ist das überhaupt skalierbar? Also gibt's da irgendwo dann mal ein Limit, wo das Ganze dann auch an seine Grenzen stößt? Kannst du das mal so ein bisschen verständlicher für uns machen?
Ja, natürlich, sehr gerne. Also Mika, die Markets in Crypto Asset Regulation, das ganze Thema Stablecoins im weitesten Sinne, also jede Form von Stablecoins reguliert, gibt da eine sehr genaue Vorgabe. Ja, das heißt, wir müssen mindestens 30% in Cash halten, in Euro Cash auf einem Reservekonto innerhalb der Europäischen Union, und die anderen bis zu 70% können gehalten werden in sogenannten High-Quality Liquid Assets, die bestimmten Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen, was die Sicherheit angeht, was die Liquidität angeht, was die Redeemability, also den Rücktausch in Fiat angeht. Also das ganze Thema Reserve ist sehr klar in der MiCA, in der Markets in Crypto Asset Regulation reglementiert. Ja. Und zwar müssen mindestens 30% in Fiat auf Reservekonten innerhalb der Europäischen Union gehalten werden und bis zu 70% in sogenannten High-Quality Liquid Assets, die im Rahmen der Regulierung sehr, sehr, sehr eng beschrieben sind. Also welche Qualität die haben müssen, welche Liquidität die haben müssen, wie schnell die redeemable, also rücktauschfähig sind, ja. Und damit eben eine Sicherheit geben. Ja, es ist auch im Regelwerk, dass du für einen E-Geld-Token einen Euro haben kannst, also können im Sinne von das Recht hast, zurückzutauschen. Und damit ist auch quasi im Regelwerk ein Anti-Depegging, also ein Mechanismus, der verhindert, dass der Wert des E-Geld-Token am Markt ein anderer ist als der Wert der Reserve. Mhm. Denn da du das Recht hast, würdest du sofort, wenn auf irgendeinem Markt, warum auch immer der Welt, der Preis unter einen Euro fällt, würdest du sofort kaufen, weil du hast ja das Recht, zu mir zu kommen und dafür einen Euro zurückzubekommen. Hast ein schönes Arbitragegeschäft gemacht, oder was sofort. Genau. Dann geht der Preis wieder hoch. So, jetzt gehen wir auf die Reserve ein bei uns. Wir sind im Startpunkt 100% Cash Collateralized. Das bedeutet 100% der Reserve in Cash auf Reservekonten innerhalb der Europäischen Union. Mhm. Das wird monatlich geauditet und auch kommuniziert und damit auch publik gemacht. Ja. Okay. Das heißt, damit gehen wir auch über die Vorgaben des Regulators hinaus, was Transparenz und Stabilität angeht. Das machen wir auch, weil wir davon überzeugt sind, dass gerade am Anfang das Thema Transparenz und Visibilität super wichtig ist. Euro ist ein Euro ist ein Euro. Selbst High-Quality Liquid Assets, bester Standards, muss ich irgendwie bewerten. In was sind die investiert? Was sind das für Papiere? Ja, ein Euro ist ein Euro. Wenn ich weiß, der liegt auf Konten von großen Reservebanken, dann ist das sehr einfach für mich als Nutzer abzuschätzen. Wenn das auch noch monatlich testiert wird, dann habe ich da maximale Transparenz. Man muss schon, wie ich schon gesagt habe, man muss schon, was das Thema Absicherung der Reserve angeht, mal in die Terms and Conditions reinschauen. Ja, da konnte man zum Beispiel, wenn man die Papers von damals Luna lesen wollte, hätte auch einiges lesen können. Deswegen gab es, glaube ich, schon in dem Paper war beschrieben, dass es einen Sonderfall geben kann, der ja dann noch eingetreten ist. Insofern muss man einfach mal reinlesen, welche Rechte man eigentlich hat. In Europa hast du darüber hinaus ja noch die 2% Eigenkapitalunterlegung. Das heißt, AllUnity ist derzeit 102% collateralized. Wenn du mal überlegst, üblich Banken haben was, 8-12%. Wir haben 102%. Ich glaube, das ist schon ein ganz schön sicheres Instrument.
Ja. Genau. Und wenn wir dann aber über das Thema Skalierbarkeit sprechen, also das heißt, wenn ihr irgendwann mal, weiß ich nicht, 2, 3, 4, 5 Milliarden irgendwo von A nach B bewegt, müsst ihr die ja dann auch dementsprechend irgendwo abgesichert haben. Das heißt, wie einfach ist das jetzt für einen Otto Normalverbraucher, einfach mal, um es nachvollziehbar zu machen? Ja, weil ich würde mir da schon die Frage stellen, ja, woher kommen denn dann die 5 Milliarden? Wie kriege ich die denn abgesichert? Ja, wer refinanziert mir denn das Ganze? Wie funktioniert vielleicht auch das Geschäftsmodell da hinter einem Stablecoin an der Stelle, wenn da auch auch so hohe Sicherheitsstandards dran sind, weil das ist natürlich dann für jemanden, der nicht reguliert ist und vielleicht nicht diese hohen Anforderungen erfüllt oder erfüllen muss, natürlich ein viel leichteres. Ja, so dementsprechend, was sind da so die Themen, die man auf dem Schirm haben sollte?
Also ist es so, wenn wir, oder wie funktioniert das? Ja, wenn du unseren E-Geld-Token benutzen willst, dann musst du erstmal mit Fiat-Geld kommen und dann wird der 1:1 getauscht gegen den E-Geld-Token und dann kannst du Euro-AU, so heißt der, kannst du den weltweit benutzen. So. Und wenn du den nicht mehr haben willst, dann packst du den auf eine Redemption-Wallet und dann bekommst du dein Fiat-Geld zurück. Das ist ein vollautomatisierter Prozess, also Geld auf ein Konto, kriegst den E-Geld-Token in deine Wallet, E-Geld-Token tust du auf eine Redemption-Wallet und dann wird der geburnt und du kriegst dein Geld zurück. Also vollautomatisierter Prozess, funktioniert 24/7 und ist auch insolvenzabgesichert gegen uns. Also können wir auch umfallen, passiert nichts, mach's einfach weiter. Das hat kein Limit. Das heißt, wenn jetzt morgen 25 große Corporates kommen und da 20 Milliarden reinlegen, dann kriegen sie 20 Milliarden E-Geld-Token und können mit denen dann hantieren. Die sind 100% liegen die dann auf Konten der Banken innerhalb der Europäischen Union. Also solange das Bankennetzwerk nicht auseinanderfällt, hast du damit eine sichere Einlage. Hättest aber das gleiche Risiko, wie wenn du die Banken einfach im normalen Zahlungsverkehr benutzen würdest. Also das Risikoprofil ändert sich nicht.
Ja.
Natürlich ist es so, was ist unser Geschäftsmodell? Entschuldige. Das sind heute Zinsen auf diese Einlagen. Gemäß Gesetz müssen wir die vereinnahmen und dürfen die nicht weitergeben. Das ist unser Geschäftsmodell. Da gibt es derzeit rund 2%. Das heißt, das ist unsere Marge, die 2%. Ja, natürlich kann es sein, dass ein nicht regulierter Player irgendwo auf der Welt 4 oder 5% bekommt. In Amerika kriegst du üblich eher 4, 5, 6%. In Europa eher 2, 3%. Jetzt sind wir mal 2%. Es ist halt die Frage, was du benutzt, was für ein Geschäft machst du und welches Regelwerk willst du haben, das dich schützt, ja, oder dich leitet im Umgang mit Stablecoins ganz grundsätzlich. Und da wird es Use Cases geben, wo dir der Sicherheitsaspekt oder vielleicht Volumina geben, wo dir der Sicherheitsaspekt nicht so wichtig ist, ja. Und dann wird es vielleicht andere Use Cases geben, wo du sagst, ja, pass mal auf, also da nehme ich lieber einen, der vielleicht ein bisschen strikter ist. Aber dafür habe ich andere Absicherungsmechanismen. Wir glauben, Euro ist die zweitgrößte Reservewährung der Welt. Wir glauben, da ist ein Markt, ja, und der ist auch groß genug für uns. Das Geschäftsmodell skaliert extrem. Ja, das heißt, ob wir jetzt 1 Milliarde managen oder 10 Milliarden managen, das spielt für unsere Kostbasis nahezu keine Rolle. Und insofern ist es so, ja, du hast die sprungfixen Kosten eines Finanzinstitutes. Danach kannst du aber sehr schnell in einer positiven Zone sein.
Ist das aus deiner Sicht eine Sache, jetzt seid ihr, ich glaube, Handelsvolumen, vielleicht gib du mal so ein bisschen so Zahlenwerk, wo steht ihr gerade, was kann man sich da so an Wachstum vorstellen und wo siehst du so die Wachstumsschrauben in Partnerschaften und was für Partnerschaften sucht ihr gerade?
Also wir sind jetzt seit Ende Juli, Anfang August am Markt, also wir sind noch ganz frisch im Markt. Und von daher ist unser Volumen sind jetzt was knapp 20 Millionen Euro und das tägliche Handelsvolumen changiert irgendwo zwischen 1 und 3, 4 Millionen Euro. Das kommt im Wesentlichen durch den Kryptohandel noch, denn für den Zahlungsverkehr fehlen einfach noch ein paar Bausteine, wenn du auf die Corporate-Zahlungen gehst. Wenn wir Gespräche mit interessierten Unternehmen führen, und das sind eine Menge, dann erwarten die eigentlich alle, dass ihnen die Wallet-Infrastruktur von ihren Banken zur Verfügung gestellt wird. Die meisten wollen nicht die Bankbeziehung wechseln, weil sie einen effizienteren Zahlungsverkehr wollen. Es bieten aber nur sehr, sehr wenige Banken bisher Wallets an. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, Alex, gib mir mal den Stablecoin, dann sage ich ja gerne, aber in welche Wallet? Ja, wenn die Bank dir das nicht anbietet, so, dann geht das nicht. Deswegen ist es für uns wichtig, erste Frage, zweite Frage, die du hattest, Partnerschaften. Wir müssen mit so vielen Banken onboarden wie möglich, damit wir unseren E-Geld-Token dort verfügbar machen. Das zweite Feedback ist, Sie müssen idealerweise die Prozesse für Zahlungsverkehr so benutzen können wie heute auch. Das heißt, der Stablecoin muss im Treasury-Management-System sein, im ERB-System sein. Und da arbeiten wir natürlich mit den entsprechenden Herstellern daran, dass unser E-Geld-Token dort auch verfügbar ist. Aber da sind wir noch ganz am Anfang. Wir dürfen ja nicht vergessen, die wir uns im Krypto-Ökosystem bewegen, ja, bewegen uns in dem seit, keine Ahnung was, 10 Jahren, aber so richtig abgegangen ist das Thema so 2017, 18 und so richtig ist das Thema Mika dann nochmal aufgefrischt worden durch, wann kam das? 19. April letzten Jahres. Wann wurden die Ländergesetze übernommen über den Jahreswechsel? Da reden wir gerade mal über nicht mal ein Jahr. Also insofern sind wir da auch noch relativ früh dabei. Ich glaube, der Wandel in Europa kommt nicht über die Finanzwelt, sondern weil in der Finanzwelt du üblicherweise natürlich Gewinner und Verlierer hast in dem Spiel. Ja, es gibt natürlich Gewinner, sei das jetzt, wenn du auf den Handel gehst, also auf Wertpapierhandel gehst, die Handelsseite gewinnt mehr Flexibilität, weniger Kosten etc. Die Abwicklungsseite brauchst du vielleicht in der Form nicht mehr, gibt es immer einen Gewinner und Verlierer. Wenn du über Treasury Management bei globalen Corporates redest, gibt es nur Gewinner. Der Treasurer kriegt das Geld schneller, weniger Risiko, weniger Ausfallrisiko, weniger Zinsrisiko, weniger FX-Risiko, weniger Ausfallrisiko auf der Gegenseite. Das ist für den sehr digital. Was kostet mich, das neue Zahlungsmittel zu benutzen, das einzuführen? Wie schwierig ist es, die Integration zu machen? Und dann kann er sofort berechnen, welche Mehrwerte er daraus hat. Das heißt, ich glaube, der Push wird über die Realwirtschaft kommen. Die Realwirtschaft wird zu den Bankpartnern gehen und sagen, ich möchte das gerne haben. Und dann werden die Banken sich dem Ganzen auch öffnen. Nahezu alle Banken arbeiten an dem Thema und unglaublich viele Corporates arbeiten auch schon an dem Thema. Deswegen gibt es verschiedene, also es sind Corporates auf der einen Seite, Finanzinstitute auf der anderen Seite. Und du hast natürlich die Kryptowelt und Wertpapierwelt, ja, die natürlich auch dort einen großen Mehrwert sieht und sich jetzt in diese Richtung öffnet.
Ja. Also ich hatte vor kurzem den Podcast mit, oder beziehungsweise wenn mir jetzt es veröffentlicht ist, es ist schon über einen Monat her, aber jetzt vor kurzem war es so, dass ich mit Danny von Coinbase gesprochen hatte und die haben natürlich auch gesagt, ey, wir wollen, unsere nächste Step in der Vision ist halt zu sagen, wir wollen die Everything Exchange werden. Alles, was jetzt an Tokenized Assets so kommt, ja, wollen wir handelbar machen und wollen die Plattform dafür werden. Ne, weil letzten Endes wird gerade viel tokenisiert, ist aber die Frage, wo ist die Liquidität dafür, wo ist, ne, wenn du mal das abstoßen willst, wer liquidiert dir das, welche Market Maker machen da überhaupt mit, um das Ganze liquide zu halten? Und Coinbase hat da gerade den Take drauf zu sagen, okay, wir wollen da auf jeden Fall viele Assets in diese Richtung bringen. Gibt noch andere Anbieter, die gerade genau die gleiche Wette am Laufen haben. Und ich glaube halt, dass es schwer wird für andere, wenn wirklich die großen Börsen da drauf springen und sagen, das wird unser nächstes Ding. Da wird es halt echt schwer, ein Konkurrenzprodukt zuzubauen. Ich finde so, dieses ganze Thema Stablecoins hat ja auch immer mal so ein paar wilde Stories. Jetzt gerade, wenn man über den Ledger, ich glaube, war das einer der Founder, der entführt wurde, wo sie Lösegeld erpresst haben und dann konnte man das Geld einfrieren. Derjenige wurde wieder freigegeben, das Geld wurde transferiert, aber es wurde dann eingefroren. Ich weiß nicht, ob jeder diese Story kennt, finde ich aber immer wieder spannend. Und da gab es die Möglichkeit, auch die Assets einzufrieren, dort, wo sie bei den Erpressern angekommen sind. Solche Funktionen gibt es bei euch tatsächlich auch, geht aus dem White Paper hervor. Jetzt würde jemand aus mal krypto-nativer Sicht sagen, oh mein Gott, das ist ja die Vollkrise. Aber natürlich in dem Kontext, in dem ihr unterwegs seid, macht es natürlich total Sinn, dass da kein Schabernack mit getrieben werden kann. Aber erzähl mal so ein bisschen, was sind so die Mechanismen so des Stablecoins, was kann man damit grundsätzlich machen?
Also Du hast vollkommen recht. Also ich gebe wieder zurück auf, was sind die Use Cases. Ja. Und auch wenn ich, und du hast eingangs darüber geredet, was wir uns für 2026 wünschen, da kann ich auch mit Bitcoin-Kurs fabulieren. Nein, aber Spaß beiseite. Wir applaudieren natürlich in der Krypto-Bubble, in der wir sind, was wir alles erreicht haben oder was die Bubble erreicht hat oder die OGs erreicht haben. Es ist aber einfach im Verhältnis zur klassischen Finanzindustrie und zum klassischen Verzahlungsverkehr nix. Ja. Das muss man einfach sagen, es ist halt nix. Ja. Und deswegen ist die Frage, was wollen wir eigentlich erreichen? Und wenn wir wirklich einen Umbau, Massenmarktumbau haben wollen, hin zu einer tokenisierten Welt, so nenne ich es jetzt mal, ja, dann dürfen wir uns nicht von den paar OGs da ins Boxhorn jagen lassen, die vielleicht sagen, dass sie bestimmte Funktionalitäten nicht wollen. Denn lass mal was richtig schief gehen, ja, dann schreien sie alle wieder danach, dass die Absicherungsmechanismen da sein müssen.
Ja.
Und ich, genau das, was du sagst, ist, glaube ich, notwendig. Wir müssen in der Lage sein, dass, wenn wir merken, dass dort Transaktionen nicht ordnungsgemäß gelaufen sind oder anfangen, in eine bestimmte Richtung zu gehen, dann müssen wir die Chance haben, dort einzugreifen. Interessant finde ich allerdings dabei, dass eigentlich müssten wir mit den ganzen Regulatoren weltweit auch eine ganz andere Diskussion führen. Denn die Programmierbarkeit des Geldes erlaubt mir eine ganz andere Überwachung. Also eigentlich müssten wir in der Kryptoindustrie doch viel mehr schimpfen, dass die Regulatoren sich die Fähigkeiten von DLT zu eigen machen und damit alles regieren wollen. Lustigerweise wollen sie das gar nicht, sondern werfen vor, dass es viel risikobehafteter ist als klassische Fiat-Zahlungen. Und erinnern wir nur mal kurz, ich glaube, wir haben keinen einzigen Geldautomaten abgebaut, nur weil über die letzten 100 Jahre Terrorismus mit US-Dollar und Euro finanziert wurde. Und wir haben auch keine Banken abgeschafft. Ja? Warum machen wir es tokenisiert, was uns ja viel mehr Zugriffe erlauben würde, die irgendwie einfordern, ja, ist das böse Zeug. Also, wir sagen, das ist erstmal zu den Absicherungsmechanismen. Der zweite Punkt ist, der Startpunkt ist erstmal ganz normales Bezahlen. Ja, also eine Transaktion, wo ich Fiat-Geld in Stablecoin tausche und damit Werte beziehe, beziehungsweise Finanztransaktionen mache. Der nächste Use Case ist dann im Prinzip das Unterlegen für den Handel von zum Beispiel klassischen Finanzinstrumenten, sei es Futures, Optionen oder ähnliches. Das können tokenisierte Produkte sein, das können Kryptoprodukte sein. Wie du sagst, richtigerweise arbeiten auch sehr viele Finanzinstitute an tokenisierten, zum Beispiel Money Market Funds oder ähnlich tokenisierten Produkten. Und da würdest du auch kein klassisches Fiat hinterlegen, sondern du würdest auch wieder Stablecoins oder E-Geld-Token hinterlegen. Das ist das Nächste. Du siehst aber auch schon, dass heute noch Märkte, zum Beispiel in Asien, läuft viel Schiffslogistik mit Tether auf Tron. Ja? Wenn jetzt dort aber Unternehmen mit europäischen Unternehmen kooperieren wollen, dann geht das mit Tether auf Tron nicht so gut. Ja. Wenn du jetzt in die Schiffslogistik reinkommst, dann, was ich vorhin sagte, dann könntest du den Stablecoin anreichern um Zustände. Also Schiff wurde beladen, Schiff hat den Hafen wieder erreicht, Container wurde entladen, geöffnet, Ware geprüft, alles in Ordnung. Könntest, sagen wir mal, Atomic dann deinen Zahlungsverkehr auflösen mit entsprechenden Erlaubnissen. Also wir sagen, wir sind noch ganz am Anfang. Ja, ich glaube, die E-Geld-Token, die Tokenomie als auch das Regelwerk erlaubt uns einen viel sichereren Umgang. Ja.
Ja.
Und es erlaubt uns nach vorne hin dann für eine flexible Programmierbarkeit. Ja. Und denken wir mal an die gesamte AI-Industrie, die jetzt gerade entsteht, ja, und die AI-Agenten. Das heißt, ich werde Services beziehen, komplett digitale. Naja, wie werden die denn wohl bezahlt?
Genau, die müssen sich untereinander irgendwo, ne? Genau.
Werden dann genau mit Stablecoins bezahlt, weil ich nämlich digital gerade mir einen Service beziehe, mal für 8 Minuten. Und dann werde ich mal schnell einen Zahlungsverkehr auflösen, der instantaneous dann global abgewickelt wird, was mit den heutigen Zahlungsmitteln nie möglich ist.
Genau, um auf das Thema nochmal zurückzukommen. Ich meine, es gab ja auch bei Hacks gewisse Möglichkeiten, Protokolle einfach so Rollbacks zu machen. Ja, also das ist ja jetzt nicht nur, dass da Stablecoin-Anbieter die Möglichkeit zu hätten, sondern gibt ja auch die Möglichkeit, quasi solche Hacks passieren, dass man auch einfach im Netzwerk abstimmt und sagt, hey, wir machen jetzt einmal Rollback und auch da kann man eingreifen, wenn man die Mehrheiten bekommt. Ne? Also das ist auch möglich. So, das vergessen nur ganz viele, dass das da auch der Fall sein kann und dass es auch regelmäßig in solchen Fällen sinnvoll genutzt wird. Ja, so ist ja immer die Frage, was für Werkzeuge habe ich zur Verfügung und wie nutze ich sie am Ende dann auch? Ja, tatsächlich. Das ist dann egal, total nachvollziehbar. Ja.
Genau, aber wie du schon gesagt hast, wir haben die Sachen, die heute technisch möglich sind, haben wir reflektiert und abgebildet. Und sollten sich jetzt Neuerungen ergeben, dann werden wir die auch weiter reflektieren. Wir werden auch sehen, dass sich bestimmte, und das siehst du jetzt ja schon, da entstehen neue Chains, die wirklich spezialisiert sind auf den Zahlungsverkehr. Wir werden auch sehen, dass die Chains sich spezialisieren werden, auch wie Themen wie Datensicherheit, Anonymität oder ähnliche Sachen. Also Privacy-Layer werden kommen. Also insofern glaube ich, wir sind auch, was das angeht, noch ganz am Anfang. Und viele Chains, die heute stark genutzt werden, waren ja vielleicht gar nicht originär gedacht genau dafür.
Ja.
Ja, und insofern werden diese Neuerungen, die da reinkommen in den Markt, auch nochmal weitere Sicherheitsaspekte beinhalten.
Ja, total. Also es ist, glaube ich, super dynamisch. Gerade das Thema Privacy wird, glaube ich, also das ganze Agententhema wird ein riesiges, wo, glaube ich, einen wahnsinnigen Uplift in Volumen und Transaktionsanzahl kommen wird, ja, weil da sehr viele Mikrotransaktionen die ganze Zeit zwischen Agenten hin und her automatisiert passieren werden. Und das ganze Thema Privacy ist was natürlich schaut sich einer den ZK, warte mal, wie hieß es? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Nachdem Monerium abgerauscht ist, wäre es durch die Decke gegangen?
Oh, da fragst du mich jetzt was.
Oh, Leute, wir reden jeden Freitag drüber, wie es durch die Decke geht. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Auf jeden Fall auch ein Privacy-Coin, der jetzt mehrere 100%, eher 1000% nach oben gegangen ist. Also daran sieht man, das ganze Thema Privacy ist ein super wichtiges. Dass ich da gerade so massiv auf den Schlauch stehe. aber genau, das sind so die zwei Cases, die ich, glaube ich, sehe, was in den nächsten Jahren immer wichtiger werden wird. Und natürlich auch Effizienz in Payments bei Institutionellen. So, und das ist was sich, glaube ich, jetzt nicht mehr umkehren lässt. Das passiert gerade schon. Und es ist halt die Frage, wer setzt sich dann da an der Stelle durch? Um das Thema so ein bisschen langsam ausklingen zu lassen, weil ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben uns eine Deadline gesetzt, die will ich einigermaßen einhalten. Vielleicht müssen wir auch irgendwann nochmal in 6 Monaten ein kurzes Update machen, wo ihr steht, und da vielleicht nochmal so 2, 3 Themen aufgreifen. Wenn du so in 12 Monaten nochmal zurückschaust, was würdest du sagen, woran würdest du einen Erfolg von AllUnity messen, wenn du jetzt quasi 26 im Dezember bist und hast dann nochmal die Möglichkeit zu sagen, okay, das sind jetzt die Punkte, die liefen richtig gut und daran messen wir unseren Erfolg?
Also am Ende sind es Transaktionsvolumina. Mhm. Ja, das sind nicht notwendigerweise, was heute ja wesentlich den Ausschlag gibt, ist eigentlich dieses sogenannte TVL, also Total Value Locked, könnte flapsig sagen AOM, also das wird das Volumen, was dort als Reserve hinterlegt ist. Das hängt aber davon ab, was du ja mit deinem E-Geld-Token machen willst. Wir wollen in den Zahlungsverkehr rein. Und das bedeutet, wir wollen Transaktionen machen. Jetzt Stablecoin soll genutzt werden für globale Zahlungen. Und ich glaube, wenn wir bis Ende 26 es schaffen, mehrere relevante Industrieplayer dazu zu bekommen, auf E-Geld-Token-Basis global zu bezahlen und dort ein signifikantes Volumen im Zahlungsverkehr erreicht haben, ich glaube, dann waren wir auch erfolgreich in 2026. Ja. Ich glaube, das braucht auch noch das nächste Jahr, weil viele Firmen arbeiten da dran, aber so einfach ist es auch nicht in deren Prozesse rein. Die Banken müssen Wallets anbieten, ja, die ERP-Systeme müssen sie im Treasury Management verarbeiten können. Aber ich glaube, dass wir ab Mitte 26 dort Player sehen werden. Und das wäre für mich dann schlussendlich der Erfolg. Ja, also Kundenakzeptanz klassisch, ne, das schönste Produkt, das keiner haben will, ja, ist ja kein Produkt, ja. Und insofern Kundenakzeptanz, signifikante Volumina, das ist das, was am Schluss den Erfolg ausmachen wird.
Jetzt sagtest du aber eben das ganze Thema, die Banken müssen das in der Infrastruktur, die Treasuries müssen es auch in ihren Systemen sozusagen einbinden können. Wer sind da die Player, die da aktuell relevant sind, einfach um da mal ein Verständnis zu bekommen? Also ist das eine im Wallet-Bereich ist es dann so eine Fireblocks, die dann den Banken hilft, digitale Wallets an jeden Kundenaccount sozusagen dran zu hängen, um diese Payments dann machbar zu machen, oder andere. Sind das diejenigen, die man dort vermutet, oder?
Ja, du hast, also erstmal die Banken selber müssen sich Gedanken machen, bieten sie eine Wallet an, ja oder nein? Und wenn sie eine Wallet anbieten, was sich schwer empfehlen würde, weil sonst wandert irgendwann der Kunde weg, weil, ja, na, wer die Wallet hält, hält den Kunden.
Ja.
Dann ist die Frage, baue ich selber oder nehme ich einen Dienstleister mit rein? Mhm. Es gibt schon mehrere MiCA-lizenzierte Custodians in Europa, auf die Banken theoretisch zurückgreifen könnten, ja, um die Dienstleistung schnell anzubieten. Ich glaube nicht, dass die Unternehmen in der breiten Masse self-hosted, sprich sich selber das Organisieren machen werden. Dafür haben gerade mittlere Unternehmen nicht die Kappa, nicht das Verständnis. Die können sich kein Blockchain-Team leisten und die werden das Risiko auch nicht gehen wollen, nur weil sie effizienter bezahlen wollen. Das heißt, die werden davon ausgehen, ihre Banken machen das. Ja. Das ist der erste Punkt. Und dann hast du natürlich so Player wie FIS, also FIS oder SAP. Also ich meine, wenn SAP mal Stablecoin-Payments im Treasury-Management-System drin hat, dann kann der Treasury halt einfach auf den Knopf drücken, wenn dann seine Bank auch eine entsprechende Wallet anbietet. Und dann ist es so einfach wie das für das Unternehmen wie eine heutige Fiat-Zahlung. Und ich glaube, wenn wir das erreicht haben, dann ist die Möglichkeit gegeben, für das Unternehmen wirklich die Effizienzen zu heben. Und dann werden wir auch die Adaption sehen. Und wie gesagt, mein Schätzer ist, ein halbes Jahr wird es noch brauchen. Also Mitte 26, glaube ich, wird dann so der Zug langsam aus dem Bahnhof rauskommen.
Ja, aber SAP, sind die da nicht sogar schon so weit? Also ich meine sogar 2023 habe ich mich da schon mit jemandem von SAP unterhalten, ohne da jetzt Namen zu nennen. Der hat mir gesagt, dass sie da schon an solchen Payments international für Kunden dran arbeiten, weil da auch natürlich wahnsinnige Volumina von A nach B gehen könnten. Und die waren da schon jetzt relativ gut dabei, würde ich jetzt mal sagen. Ob sie es jetzt als direkten Rollout für alle Kunden dann schon darstellen, das ist eine andere Frage. Aber was ich damals wusste, war, dass sie an diesen Themen schon ganz konkret gearbeitet haben.
Ja, sagen wir mal so, also da müsstest du jetzt mit SAP reden. Und meinst du ja sicherlich, also ja, SAP hat den Currency Hub, ja, und der Currency Hub soll Stablecoin Payments oder E-Geld Token Payments erlauben. Dem will ich jetzt nicht vorgreifen und auch FIS oder FIS ist sehr interessiert an diesen Sachen und natürlich reden wir mit den relevanten Playern. Ich glaube, das dauert einfach noch ein kleines bisschen, aber ich glaube, das wird kommen, ja.
Ja. Um das ganze Stablecoin-Thema noch so ein Stückchen abzurunden am Ende, Thema digitaler Euro der EZB. Wie kann man das dann im, sagen wir mal, mit einem, ihr habt einen Euro-Stablecoin, dann gibt es einen digitalen Euro der EZB, wie kann man sich das für sich irgendwie einordnen? Wie steht das in Konkurrenz? Das ist ja dann schon eher das direkte Payment-Tool für die Endkunden, also für Retail-Kunden. Und ihr seht euch eher als B2B-Payment, internationale Payment-Lösung. Ja? Also so SWIFT 2.0, würde ich jetzt mal sagen, ja, wenn es mal einfach runterbricht. Ist es das so schon gut zusammengefasst oder wie würdest du es noch voneinander abgrenzen?
Also SWIFT ist nett, vielen Dank. Wir sagen immer, wir sind Global SEPA Instant, weil SEPA Instant ist eigentlich super, endet nur an den europäischen Außengrenzen und wir sind Global SEPA Instant. Das heißt, über uns kannst du halt global das machen, was du mit SEPA innerhalb von Europa machen kannst.
Ja.
Ich habe zum digitalen Euro ein gespaltenes Verhältnis, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich...
Wie viele vermutlich?
Ja, wahrscheinlich wie viele, ja. Ja, weil ich verstehe natürlich den Souveränitätsgedanken komplett und den teile ich auch. Ja, weil wir sehen, dass, und ich will jetzt nicht in politische Diskussionen abdriften, aber sagen wir mal, die Weltordnung nicht mehr so funktioniert und damit auch Vertrauensbausteine vielleicht nicht mehr so funktionieren, beziehungsweise können eben wirtschaftliche Ziele, politischen Zielen untergeordnet werden und da muss ich Europa anders aufstellen. 100% verstanden. So. Ist der digitale Retail-Euro, der über die EZB ausgegeben hat, jetzt das Mittel der Wahl? I heavily doubt it.
Mhm.
Da würde ich jetzt erstmal sagen, also man hört ja so, oder es ist kolportiert, 2028, ja, soll dann mal was fertig sein und das soll dann übergeben werden und dann muss es aber noch in die Länder übernommen werden, dann müssen die Banken übernehmen werden, also reden wir 2029, 2030. Mhm. Und das heißt, das sind von jetzt ab noch 4 Jahre. Wenn wir mal kurz rekapitulieren, so richtig ist der Blockchain-Zug 2017 abgegangen, ne? Das heißt 8 Jahre. Das heißt, wir packen jetzt nochmal 50% der Zeit zu der Entwicklung, die wir heute schon genommen haben, dazu. Und jetzt kommt AI noch dazu. Das heißt, in 4 Jahren wird durch AI, wenn wir eine Entwicklung gemacht haben, die ja wahrscheinlich eher 6 oder 8 Jahren nahe kommt, was die Entwicklung angeht. Ey, spar das Geld und mach was anderes. Also, Das sind Lebzeiten der Technologie, die sich da vertun. Also das ist einfach mein Kritikpunkt. Also wenn Sie was machen wollen von mir aus, dann sollen Sie in All Unity investieren, dann sind Sie morgen fertig. Ehrlich.
Ja.
Der Punkt ist doch einfach, wenn du jetzt an was denkst, und das gilt auch für die anderen Initiativen da draußen, hey, wenn du jetzt anfängst und nicht morgen draußen bist, da kannst du schon fast vergessen, weil es ist doch so, unsere Arbeit ist ja auch das ganze Netzwerk, in die ganzen Payment-Netzwerke rein, auf die ganzen Chains. Ja? Ja, wenn du in 2 Jahren rauskommst, startest du mit einem leeren System, da hast du keine Verbindung, du bist auf keinen Chains, du bist in keinen Netzwerken drin. Aber die Partner, mit denen du zusammenarbeitest, die haben schon mehrere Stablecoins, die haben schon ein paar Netzwerke.
Ja.
Wie viel Spaß werden die dran haben, das 20. reinzunehmen? Naja, gar keinen Spaß.
Genau.
So, also das heißt, wenn du nicht in Windeseile draußen bist und wenn du nicht in Windeseile eine Lösung präsentieren kannst, die praktikabel ist, vergiss es einfach. Und das nächste ist, wie du und ich, ja, die Souveränität hat an der Kasse keinen Mehrwert. Das ist dem Bürger politisch wahrscheinlich nur schwer vermittelbar, dass er ein Mittel einsetzen soll, was gegebenenfalls nicht so effizient ist, wie das, was er heute nutzt. Also es mag teuer für die Merchants sein, es mag teuer für die Banken sein, es mag auch mal teuer für uns sein, aber es ist super effizient. Und wir sehen ja an anderen Initiativen, die es da draußen gibt, die alles nicht gebracht haben, weil sie zu spät, zu langsam, nicht effizient und nicht den Kundennutzen gebracht haben. Und etwas, was jetzt erdacht wird, um in 4 Jahren mit AI 6 bis 8 Jahren am Markt zu sein, ey,
Ja, also ich habe mal so ein paar Zahlen dazu gehört, wie hoch die Investitionssummen bisher sind in dieses Projekt, was immer noch nicht draußen ist. Das ist crazy. Damit hätten andere wahrscheinlich Milliardenkonzerne gebaut, ja, in der Zwischenzeit. Also ja, es ist bleibt abzuwarten. Wir schauen es uns vom Rande an und sind sehr gespannt, wo ihr euch hin entwickelt. Ja, immer wichtig, auf die eigenen Sachen zu fokussieren und sich nicht zu sehr von auch Noise von außen ablenken zu lassen. Ich sage an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Alex, dass du mit dabei warst, dir die Zeit genommen hast. Es wird sicherlich in der Zwischenzeit nochmal irgendwo ein Update geben, sei es entweder in einer separaten Folge oder vielleicht mal, dass du zu uns in die Weekly Show reinkommst und mal ein Update gibst, wenn sich irgendwo was an News ergibt. Und ja, in dem Sinne ganz, ganz lieben Dank. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo kann man mehr über AllUnity erfahren? Und was gibst du den Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mit auf den Weg?
Ja, erstmal vielen Dank für die Chance und herzlich gerne. Und wie du siehst, wir können ewig über das Thema reden. Also von daher, whenever you want, ja, weiß, wo du mich findest. Ja, im Netz, LinkedIn, aber auch die ganzen klassischen Social-Media-Kanäle einfach ansprechen. Ich glaube, wir sind da schon relativ präsent. Da kann man jeden Kollegen ansprechen oder uns auch über Kontaktformular und alles. Da kriegt man uns. Vielleicht eine Core-Message, ja, und die ist mir ganz extrem wichtig. Also ein MiCA-Compliance-Stablecoin und EURAU von AllUnity, das ist E-Geld. Das ist tokenisiertes E-Geld. Das ist Euro. Das ist nicht Krypto. Das ist nicht Bitcoin. Das ist Euro. Genauso wie deine PayPal-Zahlung Euro ist. Und jetzt haben sie einfach nur tokenisiert. Und deswegen ist es nicht böse oder falsch oder gegen Zentralbanken oder so. Es ist einfach nur die tokenisierte Version von dem, was wir alle benutzen und nie in Frage stellen würden. Und ich glaube, das ist einfach, das soll den Zuhörern die Angst nehmen. Ein E-Geld-Token ist einfach nur digitales E-Geld. Und von daher ist das eine Riesenchance für Europa, sich über das digitale E-Geld auch anders aufzustellen.
Euro in schnell.
Euro in schnell. Global.
Genau. Ja, sehr schön. Dann sage ich nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche euch da draußen weiterhin einen guten Start ins neue Jahr, auch wenn es mir aus der Perspektive hier, wo wir aufnehmen, noch komisch klingt. Aber insofern weiterhin alles Gute. Bleibt uns treu. Lasst ein Abo da, teilt's mit Freunden. Und wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns gerne an info@kryptonerds.com oder haut's direkt in die Kommentare. Und damit alles Gute euch und wir hören uns demnächst. Bis dann. Ciao, ciao.